Einen schönen guten Tag. Ich darf auch Grüße sagen von der christlichen Gemeinde in Rosenheim. Schön, dass ich heute da sein darf und Gottes Wort austeilen. Ja, vor einem Vierteljahr hatte Martin Peeth einen Text euch vorgelesen und einiges zum Thema Pro Christ, wo ist dein Platz, gesagt. Und das habe ich erst gestern Abend gemerkt, als ich schaute, wann genau euer Gottesdienst losgeht. Und dann habe ich gedacht, na, dann hört ihr nach einem Vierteljahr dasselbe nochmals. Und dann habe ich meine Predigt natürlich etwas überarbeitet, sodass heute der gleiche Text zwar dran ist, aber ich hoffe, das, was ich sagen werde, ist eine gute Ergänzung und keine Wiederholung. Und zwar heißt die Predigt heute Vergebung und Heilung für einen Gelähmten. Der Text ist Markus 2, Vers 1 bis 12. Nun habe ich mir gedacht, bevor wir den Text lesen, möchte ich eine längere Einleitung machen, keine Angst. Sie wird ein Stückchen gehen, aber das wird eine gute Ergänzung sein zum Text. Der Rest wird nur noch Illustration aus der Bibelgeschichte sein. Also entspannt euch, wenn ihr die erste Viertelstunde gut aufpasst, dann habt ihr das Wichtigste gelernt. Der Rest ist eigentlich Veranschaulichung durch die Bibelgeschichte und da werden wir dann Vers für Vers durchgehen. Ich habe einen Untertitel gewählt, der eigentlich das Thema noch vielleicht besser treffen kann. Das Thema. Ja, was ist denn das Thema heute? Was ist denn das Thema in diesem Bibeltext? Wir werden den nach der Einleitung auch aufmerksam lesen. Stellen wir uns zu Beginn eine sehr einfache Frage, deren Antwort uns bestimmt ganz leicht vorkommt. Aber wie immer kann es schon sein, dass auch einige unter uns sind, die gar nicht die Antwort kennen. Die Frage lautet, was ist die größte Wohltat, die das Christentum der Welt anbietet? Was ist der kennzeichnendste Nutzen, den der christliche Glaube einem Ungläubigen anbietet, offeriert? Was würdest du sagen? Nun, manche werden das beantworten, indem sie auf die großartige Moral und Moralität des Christentums antworten und sagen, das ist es, ja, das ist besonders im Christentum. Die christliche Ethik, die buchstäblich christliche Nächstenliebe, das ist es. Die hingebende, aufopfernde Liebe gegenüber anderen Menschen. Die Förderung von Bildung, von Wissenschaft auch. Die Erhebung und die Wertschätzung der Rolle der Frau ist ein Verdienst des Christentums. Andere werden eher reden von dem Leben in Ruhe, das Christentum Ruhe bringt, Entspannung, Entkrampfung, eine gewisse Fröhlichkeit, eine gewisse Erfüllung, Lebensinhalt, Zielorientierung. Es ist Sinn im Leben, das werden Sie vielleicht nennen. Also zusammengefasst vielleicht so, das Christentum liefert Ihnen irgendwie ein schönes Maß an Freude und Glück im Leben, ohne dass das Leben ärmer wäre. Und tatsächlich ist es ja so, oder? Auf der Grundlage vom Christentum finden wir diese Sachen. Christen haben einen hervorragenden ethischen Standard. Christen sind wirklich gekennzeichnet von Liebe und von Frieden und von Glücklichsein. Christen sind bekannt dafür, dass sie soziale Verantwortung übernehmen, sich kümmern um den, der nicht so kann wie die anderen. Warum? Ja, weil sie eine höhere Motivation haben, sowas zu tun. Sie sind bewegt, anderen Leuten zu helfen. Und natürlich liefert das Christentum ganz offenbar eine viel höhere Motivation und einen viel größeren Lebenssinn, echte Lebenserfüllung. Die ganzen Motive für Erfüllung und Zielorientierung sind im Christentum zu finden. Aber ich sage euch eins, diese Dinge sind nicht die größte Wohltat, der kennzeichnendste Nutzen, den das Christentum, die biblische Lehre der Welt anbietet. Das sind alles Ergebnisse. Das sind alles Nebenfolgen von der größten Wohltat, die das Christentum zu bieten hat. Es gibt eine Wohltat im Evangelium der Bibel, die alle anderen Wohltaten und allen anderen Nutzen übersteigt und bedingt. Und zu all diesen genannten und noch viel mehr zweitrangigen, schönen Wohltaten und Vorteilen führt. Und diese Wohltat, diese größte Wohltat, steht im direkten Zusammenhang mit der größten Not, mit dem größten Bedürfnis, das der Mensch hat. Ja, was hat denn der Mensch für ein Bedürfnis? Was ist denn da so anders am Christentum? Was haben die Christen denn hier gelernt? Die Religionen dieser Welt liefern doch auch Moralität und Freude und ein gewisses Maß an Frieden, Lebenswerte, Erfüllungswerte, Familienwerte, soziale Verantwortung, Moralität. Das liefern ja auch andere Religionen in einem gewissen Maß. Was ist hier so einzigartig? Stellen wir uns die zweite Frage, was ist das größte Bedürfnis des Menschen? Das größte, absolut. Was würdest du sagen? Vielleicht bist du überrascht über meine Antwort, vielleicht auch überhaupt nicht. Ich denke, das größte Bedürfnis des Menschen, wie es die Bibel darstellt, ist es, dem Zorn eines heiligen Gottes über unvergebene Sünde zu entfliehen, die heißt, ewig in der Hölle Strafe zu leiden. Ist es nicht das größte Problem, das wir haben? Predigen wir das noch? Das größte Bedürfnis des Menschen ist, dem Zorn Gottes zu entfliehen, dass er für jeden Sünder, der seine Sünden nicht vergeben bekommen hat, ausgießen wird im ewigen Feuer der Hölle? Nur das Christentum liefert eine Wohltat, die dieses größte Bedürfnis des Menschen befriedigt und beantwortet. Nur durch das Evangelium kann der Mensch dem Zorn Gottes entfliehen. Ist euch das klar? Gibt keinen anderen Weg, dem Zorn Gottes zu entfliehen. Hebräer sagt, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Oder am Ende von Kapitel 12, nachdem er gesagt wird, dass wir durch die Gnade Gottes ihm dienen können, denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Kennen wir diesen Gott? Es ist der eine Gott, den es da gibt. Es gibt keinen anderen. Warum kommen Menschen denn in die Hölle? Du sagst, ja, wegen Sünde. Ja, nicht ganz exakt, schon ganz gut. Wegen unvergebener Sünde. Unvergebener Sünde. In der Hölle sind ausnahmslos Menschen, deren Sünden nicht vergeben wurden. Und sie sind dort auf ewig. Unvergebene Sünde sendet den Menschen in die Hölle. Durch die Hand Gottes übrigens. Deswegen ist er derjenige, der zu fürchten ist, der nicht nur vermag, den Leib anzutasten, sondern auch die Seele zu verderben in der Hölle. Das hat Jesus selber gesagt. Fürchtet vielmehr diesen. Aber gleich im Kontrast dazu, im Himmel sind lauter Leute nicht ohne Sünde, nein, vergebener Sünde. Deswegen ist sie weg. Was also den Unterschied macht, sind nicht die Sünden, sondern sind die Sünden vergeben worden oder nicht? Vergebung der Sünden ist das größte Bedürfnis, das alle Menschen haben. Vergebung der Sünden ändert das ewige Ziel eines Menschen von der Hölle und dem Gericht auf ewig zum Himmel und zur Glückseligkeit auf ewig. Nur das Christentum bietet Wohltat an, diese Wohltat, dass Menschen die Vergebung ihrer Sünden empfangen können. Fazit, das größte Bedürfnis also von dir und mir, von jedem Menschen, der auf diesem Erdboden rumläuft, ist die göttliche Vergebung der Sünden. Und die größte Wohltat, die einem Menschen geboten werden kann, ist die göttliche, totale, ewige, vollständige, restlose und vor Gott gültige Vergebung der Sünden. Das ist die größte Wohltat. Und wisst ihr, Gott präsentiert sich in der Bibel als der eine und der einzige, gibt es keinen zweiten, der einzige, der Sünden vergeben kann. Und der nicht nur dazu bereit ist, sondern er ist willig dazu. Er will Sünden vergeben. Und er ist fähig, er kann es auch. Und er ist aktiv dabei. Es ist sein Wesen, Sünden zu vergeben. Wenn man schaut, seine Selbstoffenbarung in der Bibel, die zeigt ganz klar auf, dass unser Gott von Herzen her, vom Wesen her ein Heilandgott ist. Ein Gott, der gern Sünden vergibt. Das ist nicht aufgezwungen. Das ist kein blöder Job, den er hat. Das ist sein Wesen. Er lebt sozusagen auf und darin, ein Heilandgott zu sein und Sünden zu vergeben. Menschen zu retten von dem gerechten Zorn über der Sünde. Das ist die Botschaft des Evangeliums der Bibel. Das ist echt gute Nachricht, oder? Da droben ist nicht ein zürnender Gott nur, ein Monster, nein, ein vergebender Gott. Und wenn du meinst, dass das Evangelium oder die Bibel irgendeine andere zentrale Botschaft hat, dann musst du nochmal drüber nachdenken, was Christentum ist. Und am besten du liest die Bibel. Da steht Apostelgeschichte 13 zum Beispiel, Vers 38, so sei es euch nun kund, ihr Brüder, dass durch diesen, Jesus nämlich, euch Vergeben der Sünden verkündigt wird. Und durch diesen wird jeder Glaubende gerechtfertigt. Das ist dieser Gott. Epheser 1, 7, da heißt es, in ihm, das ist in Christus, haben wir die Erlösung. Das ist die Vergebung der Sünden. Die Vergebung der Vergehungen. Und zwar wie? Nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns, den Gläubigen, reichlich gegeben hat in aller Weisheit und Einsicht. Das sagt die Schrift. Das ist die Botschaft des Christentums. Gott vergibt dem Menschen die Sünden. Jeden Glaubenden, das werden wir gleich sehen, das ist wichtig. Aber auf jeden Fall sollen wir das mitnehmen heute. Unser Gott ist ein Gott, der den Herzenswunsch hat, dessen Wesen es ist, zu vergeben, Sünden zu vergeben. Gott ist ein Heiland Gott, ein Retter Gott. Und das zu sagen heißt natürlich, dass er das nicht erst seit dem Neuen Testament ist, oder? Ich meine, wenn Gott im Wesen ein Heiland Gott ist, dann war es auch vor 1000 Jahren, vor 2000 Jahren, vor 3000 Jahren, vor 4000 Jahren, vor allen Ewigkeiten. Er ist und bleibt derselbe Gott, unveränderlich. Also kannst du auch ins Alte Testament gehen. Die liberale Theologie meint ja, im Alten Testament sei ein rachsüchtiger Gott, im Neuen Testament ein Gott der Liebe. Die haben ihre Bibel nicht gelesen, machen die Theologen sehr selten. Was steht dort, als Gott seine Visitenkarte dem Mose gibt? Mose sagt, wie soll ich dich den Leuten vorstellen? Also was soll ich sagen? Wer bist du? Dann sagt Gott in 2. Mose 34, ich zitiere Vers 6, und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und groß an Güte, das kennt ihr auswendig, der die Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt. Das ist die Visitenkarte Gottes. So stellt es dem Mose vor und sagt, nimm die Visitenkarte und sag's ihnen, so ein Gott bin ich. 2. Mose 34, das ist ganz weit vorne in der Bibel. Da war Gott schon immer so. Nehemia 9, Vers 17, du aber bist ein Gott der Vergebung, gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Psalm 103, Vers 12, sofern der Osten ist vom Westen, hat er von uns entfernt unsere Vergehen. Er macht es. Jesaja 38, Vers 17. Alle meine Sünden hast du hinter deinen Rücken geworfen. Er will sie nicht mehr sehen. Oder noch Jesaja 43, 25. Wir haben gehört, dass man im Jesaja eigentlich wunderbare Gottesoffenbarungen findet. Und da ist auch eine. Da heißt es, ich bin es. Man hört schon fast Johannes, gell? Wie er über Jesus redet. Die Ich-Bin-Worte. Ich bin es, der deine Verbrechen auslöscht, um meinetwillen und deiner Sünden will ich nicht mehr gedenken. Habt ihr gemerkt, Vergebung geschieht zuallererst um Gottes Willen, weil Gott sich als Heiland Gott offenbaren will. Ich habe deine Verbrechen ausgelöscht, ich will das tun, um meinetwillen, damit ihr seht, dass ich ein vergebender Gott bin. Und es ist doch sehr erstaunlich, für Gott gibt es doch nichts Provozierenderes, was seine Majestät angeht und seine Heiligkeit. Nichts Herausfordernderes, nichts Provokanteres, nichts Verunehrenderes als Sünde. Ist uns das noch klar? Auch jetzt noch Sünde, die wir tun. Hat ihren Charakter nicht verloren. Warum? Weil Gott seinen Charakter nicht verloren hat und er ist absolut heilig. Wir wissen gar nicht, was das heißt, glaube ich. Und trotzdem findet Gott es herrlich und seinem Wesen entsprechend, Sündern in Jesus ihre Sünden zu vergeben. Nichts ist göttlicher, nichts ist wesenstypischer für Gott, als Sünden zu vergeben. Wie kann er das machen, wenn er heilig ist? Ich meine, wir haben da Denkschwierigkeiten, weil wir meinen natürlich, wenn jemand gegen uns sündigt, das funktioniert nicht. Also da können wir nicht mitmachen. Also dem Wesen des Menschen oder dem Wesen des Sünders ist eher, dass er bitter wird durch Sünde, dass er Rache nehmen will, dass er vergelten will. Das ist für Menschen typisch. Vergebung von Herzen entspricht nicht unseren menschlichen Gerechtigkeitskriterien. Und so sagt ja auch Sprüche 17, Vers 15, wer den Schuldigen gerecht spricht Oder wer den Gerechten für schuldig erklärt, ein Gräuel für den Herrn sind beide. Das ist ja das, was wir manchmal, wenn wir irgendwie lesen über Gerichtsurteile, manchmal auch so empfinden. Wie werden oft Schuldige laufen gelassen und sogar noch gerecht gesprochen, als ob das okay wäre, was sie taten. Aber wenn man dann auch sieht, dass einer, der Gutes getan hat, dann verurteilt wird, da geht einem auch das Messer in der Tasche auf. Und der Herr sagt, das ist ein Gräuel, das ist das schlimmste Wort für Sünde, was Gott hat. Gräuel, eine Gräuelsünde, wenn das verbogen wird. Also es ist ein Gräuel, wenn ein Mensch sowas tut, also den Gerechten für schuldig oder den Schuldigen für gerecht erklären. Aber für Gott ist es kein Gräuel. Gott erklärt den Sünder für gerecht, oder? Was steht in Römer 4, Vers 5? Der den Gottlosen rechtfertigt. Also eine Urkunde gibt und sagt, du bist gerecht. Für immer. Unterschrieben, oberster Weltenrichter, Gott. Das kriegen wir im Glauben. Warum kann Gott das tun? Warum kann er den Sünder gerecht sprechen? Und ihr alle, die ihr glaubt, kennt die Antwort. Sie hängt hier. Jesus hing am Kreuz. Jesus wurde für jeden, der glaubt, Stellvertreter im Gericht Gottes. Und deswegen, weil Jesus Stellvertreter derer wurde, die denen vergeben werden sollten, die Buße tun würden, die glauben würden, deswegen kann Gott in Christus für jeden, der an Christus glaubt, Vergebung der Sünden geben. Wisst ihr, als Jesus dort hing am Kreuz und es finster wurde, eine Zeit, wo keiner beobachten konnte, was da abgeht. So ähnlich wie der Hohepriester, der ins Heiligtum reinging. Da war ja noch ein goldener Leuchter, aber dann gab es einen Vorhang und dann ging er ins Innerste des Heiligtums. Da gab es keine Lampe, kein Licht, keine Fenster, war alles finster. Und da musste er hineingehen mit seinem Blut am Yom Kippur-Tag, am großen Versöhnungstag. Da war er ganz allein, keiner konnte zuschauen, es war finster. Und so sehen wir es auch am Kreuzaltar. Es ist finster, keiner kann wirklich schauen, was dort geschieht. Aber wir wissen, von der Schrift belehrt, Jesus starb dort für mich. Das darf jeder Glaubende sagen. Jesus befriedigte damals Gottes Gerechtigkeit. Und jetzt, weil Gottes Gerechtigkeit, seine heiligen Ansprüche befriedigt sind, kann Gott in Christus vergeben. Wir dürfen sogar viel mehr sein. Wer glaubt, darf sogar in Christus jetzt gesegnet sein mit jeder Segnung. Er darf den Vater als seinen Vater ansprechen mit Abba, lieber Vater. Deswegen hat Gott seinen Sohn gegeben, nicht nur für die Rechtfertigung, auch für die Sohnschaft. Galater steht es ganz klar. Wir sind Gottes liebe Kinder. Wir kommen nach Hause, wenn wir in den Himmel kommen. Wir gehören nicht mehr in diese Welt. Unser Bürgertum ist schon oben, aber unsere Heimat ist droben. Wir werden auf ewig beim Vater sein und er wird Gefallen haben, uns, seine Kinder, auf ewig mit Segnungen zu überschütten. Das ist die Botschaft des Evangeliums in Christus. Er kann uns vergeben und er will uns vergeben und wir können es haben im Glauben. Also schon im Alten Testament war es sehr, sehr klar, dass Gott Sünden vergeben kann und will und nur Gott das kann. Gott ist der Gesetzgeber, er gab das Gesetz. Er ist auch der Weltenrichter, hat Jesus übergeben nach Johannes 5. Und er ist auch der Vollstrecker, der Scharfrichter. Er wirft in die Hölle. Das macht nicht der Teufel. Der Teufel ist nicht der Chef in der Hölle. Der leidet dort, okay? Gott wirft in die Hölle. Jede Sünde richtet sich als Provokation zuerst gegen Gott. Liebe Geschwister, wenn ihr gesündigt habt, und das wird euch vielleicht ab und zu mal passieren, oder? Bin ich schon in der Gemeinde der Sündlosen gelandet, dann hätte ich gar nicht hier reden dürfen. Der David hat gesagt, gegen dich, Herr, gegen dich zuallererst. Nicht gegen die Batseba und ihren Mann Uriah und gegen so viele andere. Sein ganzes Volk eigentlich. Er war ja der König. Mit seiner Sünde hat das Volk auch ein Problem gehabt. Aber er hat verstanden, seine Sünde war zuerst gegen Gott und deswegen tut er Buße zuerst vor Gott. Denn Gott ist der Einzige, der wirklich Sünden vergeben kann und will. Und mit dieser Einsicht ausgestattet sind wir wohl vorbereitet für unseren Text. Wenn du bis jetzt aufgepasst hast, hast du das Wesentliche mitgenommen. Das musst du wissen. Das ist das Evangelium Gottes. Nun, jetzt sind wir vorbereitet auf unseren Text. Ich habe ein paar Punkte. Die Einleitung haben wir schon hinter uns. Das ist nicht toll. Der längste Teil ist schon erledigt. Kommen wir zu unserem Text. Ich lese Markus 2, Vers 1 bis 12. Ihr könnt mitlesen, Seite 1033, 1033 in der ausgelegten Schlachterbibel. Und nach etlichen Tagen ging er wieder nach Kapernaum, und als man hörte, dass er im Haus sei, da versammelten sich sogleich viele, sodass kein Platz mehr war, auch nicht draußen bei der Tür. Und er verkündigte ihnen das Wort. Und etliche kamen zu ihm und brachten einen Gelähmten, der von vier Leuten getragen wurde. Und da sie wegen der Menge nicht zu ihm herankommen konnten, deckten sie dort, wo er war, das Dach ab. Und nachdem sie es aufgebrochen hatten, ließen sie die Liegematte herab, auf dem der Gelähmte lag. Als aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen aber dort etliche von den Schriftgelehrten, die dachten in ihren Herzen: Was redet dieser solche Lästerung? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich dachten, und sprach zu ihnen: Warum denkt ihr dies in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Dir sind die Sünden vergeben, oder zu sagen: Steh auf und nimm deine Liegematte und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf und nimm deine Liegematte und geh heim. Und er stand sogleich auf, nahm seine Liegematte und ging vor aller Augen hinaus, sodass sie alle erstaunten, Gott priesen und sprachen: So etwas haben wir noch nie gesehen. Ja, ich möchte mit euch, die Einleitung haben wir schon hinter uns, wie gesagt, die ersten zwei Verse anschauen. Ich habe 7 Punkte, die alle relativ kurz sind, manche länger am Anfang, am Ende wird es etwas kürzer. Und ich denke, wir gucken uns mal einfach diese vielen Leute an. Es ist ja irgendwie eine bestimmte Situation, da sind ganz verschiedene Leute da und die tun irgendwas oder sagen was und am Ende gibt es eine Reaktion, und so bauen wir es hier auch auf. Zunächst mal die Situation, ich habe mal hingeschrieben, eine neugierige Volksmenge. Wir sind ja jetzt erst hier im zweiten Kapitel dieses Evangeliums und schon haben wir ganzen Haufen gelernt. Der Herr Jesus hat gezeigt, dass er ein Mann der Autorität oder Gewalt, übersetzen manche, ist. Habt ihr das mitbekommen? Kapitel 1, er hat Gewalt über die Dämonen zum Beispiel. Er hat Gewalt, wie kein anderer Gewalt hatte im Bereich der göttlichen Wahrheit, als er lehrte. Oder wenn man weiterliest, Vers 29 und folgende: Er hat Autorität über alle Arten von Krankheiten, dass er sogar Aussätzige reinigen konnte. Das war ja in Israel unerhört, sowas gab es ja nicht. Jesus konnte es. Und jetzt will uns der Geist Gottes zeigen, dass der Herr Jesus auch Autorität hat, Sünden zu vergeben. Darum geht es in dieser Begebenheit, deswegen mein Untertitel: Jesu Autorität, Sünden zu vergeben. Ja, diese Situation war so, er ging wieder nach Kapernaum. Wir gehen jetzt Vers für Vers einfach durch. Das wieder sagt uns ja hier, dass der Herr schon wohl einige Zeit woanders war. Er kommt jetzt wieder nach Kapernaum zurück. Das ist diese Stadt im Norden von diesem kleinen See, Genezareth oder Galiläa oder wie er auch verschieden heißt. Dort war der Herr Jesus ja nicht geboren, auch nicht aufgewachsen, aber dort war er in den ersten Jahren seines öffentlichen Dienstes. Zuerst in Galiläa hat er massiv und viel gearbeitet. Und dass der Jesus vorher schon da war und am Sabbat in der Synagoge war, lesen wir ja Kapitel 1, 21. Ja, er war dort nach Kapernaum gekommen und er ging am Sabbat sogleich in die Synagoge und er lehrte. Das kann man ja schon gelesen in einer der früheren Predigten. Also hatte er wohl seinen Wohnort nach Kapernaum verlegt. Er wohnte dort, vielleicht, wie manche vermuten, im Haus von Andreas und Simon, also Andreas und Petrus, oder im Haus von Petris Schwiegermutter, oder er hat ein eigenes Haus, wir wissen es nicht genau. Und das war ja eine bedeutsame Stadt, das war so ein Kreuzungspunkt von Handelswegen, dort gab es eine große Fischindustrie mit genau verzeichneten Fischgründen, heute weiß man sogar, was die gefangen haben, man weiß auch, gibt es den sogenannten Petrusfisch, also man kann das heute sehr gut nachvollziehen. Dort gab es offensichtlich eine Synagoge, da ist ja Jesus hingegangen, um zu lehren. Das heißt, es war nicht unbedeutend, dieses war kein Kaff, obwohl es so heißt, das Kaff des Nahum. Ja, Kapernaum heißt das Dorf, das Kaff des Nahum oder auch Dorf des Trostes, wenn man den Namen übersetzen möchte. Hatte ein Zoll- oder Steueramt, war ein echtes Handelszentrum und hatte auch eine römische Garnison. Also wirklich ein größerer Ort, wo Jesus seine Wirkung entfaltete und von dort ausgehend dann in der ganzen Gegend um den See Galiläas seinen Dienst tat. Und das waren bestimmt 1,5 Jahre oder mehr, die er dort war. Er lehrte und Kapitel 1, 34 lesen wir, er hat viele befreit, viele Menschen von dämonischer Verstrickung und Krankheiten. Und offensichtlich haben die Leute immer mehr so erzählt, du, ich bin frei geworden von Krankheiten, von meinen Gebundenheiten und haben das immer weiter erzählt. Immer mehr Leute kamen. Und Jesus sagt ja, ich bin gekommen, um zu lehren. Und wenn dauernd einer kommt und sagt, ich möchte geheilt werden, ich habe Zahnweh, mein Fuß ist kaputt, kannst du mir helfen, kannst du zu mir kommen, da liegt jemand, der ich kann nicht bringen. Du kommst ja nicht mehr zur Ruhe, um zu lehren. Jesus wurde von der Menge bedrückt und eingeengt, ja. Die haben ihn geschoben und gedrückt, dass er kaum Luft hatte. Und wenn er mal richtig predigen wollte, musste er sich in ein Boot setzen und mal ein bisschen rausfahren, damit er mal Luft zum Atmen und zum Reden hatte. So müssen wir uns das vorstellen. Ja, Vers Kapitel 1, 38 lesen wir. Lass uns in die umliegenden Orte gehen, damit ich auch dort verkündige, denn dazu bin ich gekommen. Jesus wollte ja als der große Prophet auch predigen. Das Evangelium verkündigen. Lesen wir gleich in Kapitel 1. Ja? Tut Buße und glaubt dem Evangelium. Das war der Kern seiner Botschaft. So geht er weg von Kapernaum, geht in die umliegenden Dörfer und sogar, wie wir weiter lesen, er war an öden Stellen. Im letzten Vers unseres Kapitels 1, er war draußen an einsamen Orten. Warum? Er konnte nicht mehr öffentlich in eine Stadt hineingehen. So ein Druck war da von den Leuten, die ihm hinterherrannten. So, er war wohl lange Zeit draußen gewesen an diesen öden Orten, auch da haben sie ihn gefunden, aber so über eine gewisse Zeit, vielleicht Wochen, vielleicht Monate, hatte sich das vielleicht etwas abgekühlt, so er kam zurück nach Kapernaum in dieses Haus, er geht auch ins Haus rein, damit die Menge ihn nicht so gleich wieder packen kann, um sich zu setzen und zu lehren. Das war die Situation hier, das altbekannte gastliche Haus vielleicht des Petrus, das ist jetzt der Ort, wo wir sind. Und dann lesen wir, er ist in diesem Haus und es versammelten sich viele, sodass sie keinen Platz mehr hatten, nicht einmal vor der Tür. Ein riesiger Volksauflauf. Und wie das so ist, da stehen 10, stellen sich nochmal 10 dazu, stellen sich 50 dazu, stellen sich 100 dazu. Ja, Mengen ziehen Mengen an, das kennt ihr, wenn irgendwo ein Unfall ist und ihr sieht, da ist eine Menschenmenge, gleich hin. Ja. Und so war das hier kein Unfall, sondern es war der Heiler da, der Große, der Rabbi, der Jesus, wo sie ganz verschiedene Meinungen hatten, aber dort kamen sie hin. Eine große Volksmenge. Und du sagst, super, so wollen wir Gemeinde haben. Jesus ist da und alle Leute kommen. Er musste mal ein bisschen genauer lesen. Diese großen Menschenmengen waren nie ein Zeichen für geistlichen Erfolg. Auch nicht für Jesus. Lies Johannes 6 oder andere Stellen. Große Volksmengen bedeuten nie Erfolg für den Dienst. Das gilt auch bei Jesus. Große Volksmengen waren keine Beweise für einen großen geistlichen Aufbruch und Erfolg. Jesus stellt ihnen eine Frage und dann rennen sie weg. Und dann muss er seinen Jüngern fragen, wollt ihr nicht auch gehen? Dann sind die Mengen weg. Wenn es um Nachfolge geht, wird die Versammlung meistens sehr klein. Markus sagt hier nicht und nirgendswo in seinem Evangelium, große Volksmengen kamen zu Jesus in Buße und Glauben. Nein, aber genau das hat Jesus ja gepredigt, tut Buße und glaubt im Evangelium. Nein, das war eine neugierige Volksmenge, keine bußfertige Volksmenge. Das war geistlich gesehen eine völlig passive Volksmenge. Eine Volksmenge, unter deren zwar solche waren, die sich heilen lassen wollten, aber bezüglich der Ewigkeit sich retten lassen, das waren Einzelne. Das waren nur Einzelne unter denen. Schau nach Johannes 6, da wollten sie Brot, da wollten sie ihn zum Brotkönig machen. Aber Jesus hat gesagt, ich bin das Brot, mich musst du essen. Sozusagen. Und dann sind es nur noch einige. Einige echte Gläubige waren da, aber eben in der Minderheit, nicht in der Menge. Die Volksmengen waren eher Hindernisse für den Herrn Jesus, Hindernisse für seinen Lehrdienst, mehr als denn eine Hilfe. Und so standen sie alle vor der Tür, vor dem Haus, auf der Straße vor dem Haus. Und was ist im Haus? Nun, wenn man parallel schaut, in Lukas 5, ganz spannend, der beschreibt die Szene so: Es saßen da Pharisäer und Gesetzesgelehrte aus jedem Dorf von Galiläa, das ist also im Norden, und Judäas im Süden, und aus dem Mittelpunkt der Hauptstadt, aus Jerusalem, waren sie gekommen. Also da waren aus dem ganzen Land Leute da, Abordnungen. Viele Leute. Unser Text sagt Vers 6, Schriftgelehrte. Also man kann sich auch vorstellen, wie es im Haus aussah. Vollgepackt, vielleicht haben welche gestanden. Aber mittendrin saßen sehr würdige Männer mit langem Bart, tollen Talaren oder Gewändern und haben sich dahingesetzt als Delegation des Judentums, um auf jedes Wort des Herrn zu achten und um ihn in seiner Rede zu fangen. Ja? Warum? Ja, der Konflikt war schon da. Jesus hat ja zu Beginn seines Dienstes schon die Tempelreinigung gemacht. Und da gab es ja schon den ersten Crash, ne? Mit den Obersten. Wieso machst du das? Mit welcher Autorität machst du das? Und hier sind wir schon einige Monate später. So, sie waren hier, um ihn bei irgendwas zu erwischen, was man gegen ihn verwenden konnte. Am besten bei einer Gotteslästerung, ja? Am besten bei einer Gotteslästerung. Weil darauf stand Todesstrafe und das wäre dann wirklich super gewesen. Das war ihr Ziel. Dann hätten sie ihn endlich losgehabt. Und was macht Jesus dort? Jesus ist in diesem Haus, Vers 2, um das Wort zu verkündigen. Also um zu lehren, um zu predigen, das Evangelium zu sagen. Dazu war er gekommen. Endlich mal ohne diese laufenden Unterbrechungen von dem Volk, das ihn schob und drückte und dauernd sagte, heil mich, heile mich, heile mich hier, heile mich dort. Endlich mal im Haus in Ruhe lehren. Und gerade in diesem Haus erlebt er jetzt eine ganz neue Art von Unterbrechung. Ganz gespannt, was da passiert. Das ist ja schon phänomenal. Und etliche kamen zu ihm, Vers 3, und brachten einen Gelähmten von 4 Leuten getragen. Und da sie wegen der Menge nicht zu ihm herankommen konnten, deckten sie dort, wo er war, das Dach ab. Und nachdem sie es aufgebrochen hatten, ließen sie die Liegematte herab, auf dem der Gelähmte lag. Also da bringen 4 Männer einen Gelähmten. Das war keine außergewöhnliche Sache. Also obwohl wir nur in Lukas und Markus jeweils, glaube ich, einen Bericht haben, dass Jesus einen Gelähmten geheilt hat, zum Beispiel jetzt hier diesen, den wir betrachten, lesen wir in Matthäus 4, 23, dass Jesus in ganz Galiläa, also der ganzen Umgebung dort, umherzog, lehrte in ihren Synagogen, predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Und sie brachten zu ihm alle Leidenden, die von mancherlei Krankheiten und Qualen geplagt waren, und Besessene und Mondsüchtige und Gelähmte. Jesus hat viele Gelähmte geheilt. Das heißt, und er heilte sie alle. Das ist der Parallelbericht Matthäus 4. Also das war nichts Außergewöhnliches, dass ein Gelähmter dahin geht. Das hat man erlebt, zigfach, vielleicht hundertfach, dass Menschen, die Gelähmte waren, egal an welchen Gliedern, hier wahrscheinlich vollständig, da konnten noch nicht mal sich bewegen, dass sie zu Jesus gebracht wurden. Und jetzt kommen die 4 Freunde an, der Gelähmte liegt auf der Matratze, sie kommen nicht an Jesus ran. Die versuchen durch die Menschenmenge durchzukommen und überall haben sie diese fetten Rücken, von denen auch Martin P. zu viel sprach, deswegen rede ich da nicht so viel drüber. Er sprach von dieser abweisenden Mauer der Rücken, die kam nicht durch. Ich meine, wenn ich irgendwie Grippe habe, gell, und es kommt jemand, der sitzt im Rollstuhl, dann weiß ich schon, wer das größere Problem hat. Und dann gebe ich auch gerne Vortritt und sage, du darfst zuerst zum Arzt. Ich warte gerne noch. Aber die hatten da überhaupt kein Gefühl dafür. Das Problem war groß, man kam nicht an Jesus ran. Also gehen sie wahrscheinlich irgendwie außenrum oder hintenrum an eine Treppe oder Leiter und steigen auf das Haus drauf. Eingeschossiges Haus, Flachdach, und jetzt sind sie da oben. War schon anstrengend, aber es war ja genial. Jetzt waren sie schon ganz nah an Jesus. Das Problem war, Jesus war nicht auf dem Dach, sondern im Haus. Was musst du machen? Du musst ein Loch backen. Und das lesen wir hier, ganz interessant. Sie mussten abdecken und aufbrechen. Naja, wie groß musste das Loch werden? Es war ein Liegepatient, also so breit und 1,80 Meter lang, okay? Großes Loch. Überleg mal, ich würde jetzt euch lehren wollen und versuche euch aufmerksam zu halten, damit ihr mitdenkt. Und da oben geht's, Säge. Wie würdet ihr reagieren. Ich glaube, ich könnte mir hier den Mund fusselig reden. Es ist wieder eine Unterbrechung. Ihr würdet schauen, oh, und dann rieselt der Dreck runter. Du denkst, ja, sag mal, ja. Kommt der Lehm, der Dreck, der Stroh, irgendein Holzknüppel und unten sitzen die in ihrem Ornat. Schön geschmückten Rabbis und Schriftgelehrten da, ja, sehr indigniert, gucken die nach oben, ab und zu kriegen sie einen auf den Kopf wieder. Also könnt ihr euch vorstellen, eine mega Unterbrechung. Die Aufmerksamkeit der Leute war weg, Unterbrechung, Störung. Und das dauerte, ja. Das war ja nicht in 3 Minuten fertig. Naja, und die Vierer, die waren wild entschlossen. Wisst ihr, wir können nicht, das ist die Ausrede der Feigen. Die Vierer haben gesagt, wir müssen. Und dann war ihnen jedes Mittel recht. Was sehen wir daran? Sie waren entschlossen. Warum waren sie entschlossen? Sie wollten zu Jesus. Sie hatten ein Problem, das lag dort auf der Matratze. Da unten war die Lösung, der hieß Jesus Christus und sie mussten sie zusammenbringen. Das ist Glaube. Sie hatten Glauben, den konnte man sehen. Aber es war echt kostspielig. Überleg mal, was die haben hier an Kosten aufnehmen müssen. Wie sehr mussten sie doch ihren Freund lieben. Sie mussten echten Glauben haben, oder? Wenn du so viel Geld in die Hand nimmst und investierst in deinen Freund, dass er zu Jesus kommt, so viel Zeit, Energie, Witz investierst und zum Schluss harte Arbeit, da oben das aufzubrechen. Sie mussten Glauben haben. Und so sehen wir hier die Antwort Christi. Vers 5, als aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Ja, seltsam. Ihr kennt die Geschichte schon, ich auch. Lesen wir sie nochmal. Als aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, Sohn, deine Sünden sind vergeben. Das ist verwirrend, oder? Ihren Glauben, deine Sünden. Was für einen Glauben sah der Herr Jesus bei den 4 Freunden? Was glaubten sie? Ja, ganz einfach, sie glaubten, dass wenn ein Gelähmter zu Jesus gebracht wird, kann Jesus und wird er ihn heilen. Wieso glaubten sie das? Wieso glaubten sie das? Sie haben es zigmal gesehen und erlebt und gehört, dass Jesus das macht. Das war kein übernatürlicher Glaube. Das ist der Glaube, den ich auch habe, wenn ich Medikamente schluck, ohne zu wissen, was da wirklich drin ist. Das ist der Glaube, wenn ich über die Brücke zurückfahre in meine Richtung nach Hause. Ich habe die Brücke nicht gebaut, ich fahre trotzdem drüber. Das glaube ich, dass die hält. Das ist der Glaube, den wir haben in 1000 Alltagdingen, Dingen, die sich 1000-mal passiert sind in unserem Leben. Wir wissen, das funktioniert, das geht. Wenn ich einen Wasserhahn aufdrehe, weiß ich, es kommt Wasser raus. Das glaube ich. Warum? Ich habe es schon 1000-mal gemacht. Das war nichts Außergewöhnliches. Ihr Glaube war sichtbar in ihren Handeln, in ihren Werken. Und deswegen lesen wir hier, Jesus sah ihren Glauben. Ihr Glaube war sichtbar. Und was konnte man sehen? Sie bringen den Gelähmten zu Jesus, damit er ihn heile. Das war ihr Glaube. War da mehr? Glaubten sie noch mehr? Wir wissen es nicht. Steht nicht da. Steht nichts da. Es wäre reine Spekulation. Warum? Weil wir nicht ins Herz von Menschen schauen können, was da abgeht. Sie hatten den Glauben, den wir auch hatten. Ein Glaube, der sich auf reine Erfahrungstatsachen, so außergewöhnlich sie jetzt hier waren, stützte. Das hatte schon oft funktioniert, wenn man Leute zu Jesus bringt. Es würde wieder funktionieren, da ist nichts Übernatürliches drin. Aber, es gibt eine Ausnahme. Eine Ausnahme. Der Herr Jesus spricht nicht zu den 4, er spricht zu dem einen, dem Gelähmten, Sohn, ist auch schön, gell, wie er das anspricht, Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Offensichtlich war es dann ein etwas jüngerer Mann, dass Jesus mit 30, 33 so ihn so anspricht. Und jetzt wissen wir ja aus der Bibel, dass es Sündenvergebung nur bei einem reuigen Herzen, also bei Buße und bei echtem rettenden Glauben gibt. Das hatte Jesus ja dauernd gepredigt. Schon Kapitel 1, 15 lesen wir das. Tut Buße, glaubt im Evangelium. Ja, diesem Mann konnte er sagen, deine Sünden sind vergeben. Also bei dieser Begebenheit geht es um den Glauben des Gelähmten. Der ist im Mittelpunkt. Ihm vergibt Jesus die Sünden, so steht es hier. Nicht den 4. Offenbar sieht Jesus im Herzen etwas, was alle anderen nicht sehen konnte. Wir sehen es nur an der Reaktion Jesu. Er sah echten, geistlichen, rettenden Glauben, der, wenngleich er unsichtbar für uns ist, für Jesus sichtbar ist. Warum? Jesus ist Gott, er kann im Herzen lesen. In deinem auch. Also hier geht es um diesen rettenden Glauben, der souveräne Gnadengabe Gottes ist. Hier geht es nicht zuerst um Heilung, merkt ihr? Er sagt nicht, du bist geheilt, er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Es geht erstmal um das Thema, um Rettung von den Sünden und dann kommt die Heilung. Dieser Mann glaubte nicht nur daran, dass Jesus ihm Heilung geben könnte. Dieser Mann glaubte, dass Jesus der eine ist, der Sünden vergeben kann. Was dachte er von Jesus? Er musste denken und wissen und glauben, dass Jesus Gott ist. Nur Gott kann Sünden vergeben. Und das muss er in seinem Herzen gedacht haben. Und deswegen kommt die Antwort des Heilands, deine Sünden sind dir vergeben. Das konnte er diesem einen Mann sagen. Und was ich so interessant finde, wie Gott es so macht, gell? Gerade Gelähmter, weißt du, ein Gelähmter kann keine Werke tun, um die Seligkeit zu bekommen, oder? Ein Gelähmter kann keine Werke tun. Er konnte nur glauben. Aber das ist das Entscheidende. Er glaubte an Jesus und Jesus sieht das und spricht sofort die Vergebung der Sünden aus. Er hat kein Werk tun müssen. Danach war er lebendig an allen Gliedern und konnte sie einsetzen. Er springt ja sogar rum, ja. Und wir sehen gleich, wie er seine Gliedmaßen einsetzt. Er lobt Gott. Das lesen wir Lukas. Danach sind die Werke am Platz, aber vorher waren sie unnötig und auch eher hinderlich. Also, was hat der Gelähmte dafür getan, dass er geheilt wurde? Nichts. Nichts. Glaube, nicht Werke. Das sagt auch das Neue Testament. Sohn, deine Sünden sind vergeben. So, und jetzt haben wir das fette Problem. Endlich haben die Schriftgelehrten was gehört, das nach Blasphemie, nach Gotteslästerung klang. Sie haben gehört, er sagt, deine Sünden sind vergeben zu diesem, der da heruntergekommen war. Das haben sie gut gehört. Vers 6, es saßen dort etliche von den Schriftgelehrten und die dachten in ihrem Herzen, was redet dieser solche Lästerung? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Aha. Sie lagen theologisch völlig richtig, okay? Theologisch völlig richtig. Nur Gott kann Sünden vergeben. Aber was dachten sie noch? Dieser ist ein Lästerer, ein Gotteslästerer. Der springende Punkt ist also hier, dass sie das nicht sagten, sondern nur in ihren Herzen dachten. So sagt es hier, Vers 6 am Ende. Also keiner hat was gehört, keiner wusste, was die da so dachten. Keiner. Wir werden sehen. Und jetzt dachten sie, endlich ist unsere Falle zugeschnappt. Jesus hat gesagt, dass diesem Mann die Sünden vergeben seien, was nur Gott sagen kann. Also ist Jesus ein Gotteslästerer und darauf stand nach 3. Mose 24, Vers 16 die Todesstrafe. Wer den Namen des Herrn lästert, der soll unbedingt getötet werden, steht im Gesetz. Jetzt hammern, endlich hammern. Er soll sterben. Wer den Namen lästert, der soll sterben. Er soll sterben. Bingo, jetzt hammern. Entweder war Jesus Gott oder Jesus war ein Gotteslästerer. Das war der springende Punkt der gesamten Geschichte. Das ist es, das ist der Mittelpunkt. Entweder war Jesus Gott oder Jesus war ein Gotteslästerer. Da gibt es keinen Mittelweg. Entweder oder. Entweder war Jesus Gott oder ein großer Betrüger. Und für die Schriftgelehrten war es in ihren Gedanken schon längst klar, das ist ein Gotteslästerer. Jetzt hammern. Aber Jesus kommt hier auch ins Bild und das ist interessant, was da hier steht. Jesus hört es ja auch nicht, aber er weiß, was sie denken. Vers 8, vielleicht geht er auch weiter. Sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich dachten und sprach zu ihnen, warum denkt ihr dies in euren Herzen? Wow, Schock! Überleg mal, du denkst gerade einen dreckigen Gedanken und Jesus sagt, warum denkst du das gerade in deinen Gedanken? Da kommt schon auch die Röte ins Gesicht, oder? Jesus kann Gedanken lesen. Ja. Jesus weiß, was im Herzen vorgeht. Ja. Kann das ein Mensch? Was für ein Schock. Jesus kann alle geheimen Gedanken in deinem, meinem Herzen lesen, wie in einem aufgeschlagenen Buch. Das heißt, du kannst dir es abschminken, zu heucheln, zu schauspielern, zu lügen, zu tarnen. Es ist sinnlos. Hebräer 4 sagt, dass alles bloß und aufgedeckt ist vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Er liest in uns wie in einem aufgeschlagenen Buch. 1. Samuel 16, der Herr sieht das Herz an. 1. Könige 8, Denn du allein erkennst das Herz aller Menschenkinder. Oder 1. Chronik 28, der Herr erforscht alle Herzen und er erkennt alles Trachten der Gedanken. Jeremia 17, ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren. Hesekiel 11, was in eurem Geist aufsteigt, weiß ich wohl. Oder Apostelgeschichte, mehrfach steht drin, du, o Kenner des Herzens, du Herzenskenner. Gott ist der Einzige, der die Herzen kennt. Für uns sind die Herzen immer noch, nach Jeremia 17, glaube ich, immer noch trügerisch, arglistig, verderbt mehr als alles. Man täuscht sich sogar über sein eigenes Herz. Gott kennt es. Lästerer können nicht die Gedanken von anderen lesen, aber Jesus kann sie lesen. Also wenn jetzt je die Frage war, ist Jesus Gott oder ein Lästerer, fangen wir hier an. Erster Beweis, Jesus kann Gedanken lesen. Das wurde den Schriftgelehrten direkt demonstriert. Und damit war klar, er ist Gott. Er kann im Herzen lesen. Er weiß, was sie denken. Und der zweite Beweis lässt nicht auf sich warten. Ihr wisst ja, dass die Bibel quer durch Altes und Neues Testament das 2-3-Zeugen-Prinzip hat. So kommt hier das zweite Zeuge zu ab Vers 9. Dann sagt er, was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind die Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf und nimm deine Liegematte umher und geh nach Hause. Was ist leichter? Naja, vom Standpunkt des Ableugnbaren ist es natürlich leichter zu sagen, dir sind die Sünden vergeben. Das kann ja keiner nachweisen, ja? Kann ich immer behaupten. Während wenn ich sage, jetzt steh auf und wandle und es passiert nicht, sieht jeder, dass ich das nicht kann. Aber darum geht es nicht. Es geht nicht ums Ableugnbare. Hier geht es jetzt um einen Beweis. Jetzt sollte was gezeigt werden, bewiesen werden. Und da ist es ja wohl viel, viel leichter, wenn ich sehe, Jesus sagt, steh auf, nimm dein Bett und wandle, 3 Befehle, ja. Und der macht es, dann weiß ich, okay, dann ist Jesus Gott. Ich meine, dann sehe ich sofort, dass es funktioniert, dass er die Macht auch hier hat. Ein positiver Beweis. Bei den Sünden ist das ja nicht so. Wie willst du das nachweisen? Wenn Jesus sagt, deine Sünden sind vergeben, wer will das wissen außer Gott? Also sagt Jesus zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. 3 Befehle. Und das Witzige an der ganzen Geschichte ist, an einen, der diese 3 Befehle, alle 3, 1, 2, 3, nicht befolgen kann. Warum? Er ist gelähmt. Er ist gelähmt. Also aufstehen, sein Bett nehmen und wandeln, das geht nicht für einen Gelähmten. Liebe Geschwister, das ist die Situation, wenn ihr das Evangelium verkündigt. Da draußen sind geistlich Gelähmte. Das ist das Bild, auf das hier Jesus in der Begebenheit anspielen will. Da gibt es geistlich Gelähmte, die können nicht aufstehen, die können ihr Bett nicht aufnehmen, die können nicht wandeln. Aber Jesus sagt es im Befehlsturm, tu das. Er fordert es. Es gibt ja diesen verrückten Grundsatz, den gab es schon früher in der Philosophie, auch bei Kant, der Grundsatz, wenn Jesus oder wenn Gott etwas von mir fordert, bedeutet das, dass ich es kann. Nein, er kann es nicht, er ist gelähmt. Er kann es erst, weil jetzt ein Wunder geschieht, weil Gott ihn jetzt befähigt, dass er kann. Das muss hinzukommen, ein Wunder. So ist auch im Evangelium. Wir sagen den Leuten, glaub an Jesus. Sie können es nicht. Der natürliche Mensch nimmt das nicht an. Es ist ihm eine Torheit. Er ist wirklich geistlich tot. Und das ist ein Bild und ein Wort, das die Bibel selber so gebraucht. Epheser, kannst du es nachlesen. So redet Jesus mit Autorität ins Leben dieses Gelähmten hinein. Und ja, das Schöne ist Vers 12, er stand auf nach 3 Jahren. Er stand auf nach 2 Monaten, er stand auf nach einer Genesungszeit von 3 Wochen, war zur Kur, er stand auf nach einer Woche, er stand auf nach einer Stunde. Was steht hier? Sogleich. Schlüsselwort im Markus, gell? Sogleich, sogleich. Er nimmt seine Liegematte und ging vor aller Augen hinaus. 1, 2, 3 Befehle, 1, 2, 3 Gehorsamschritte. Er macht genau das und vor aller Augen der Beweis war gebracht. Das kann nur Gott. Er kann im Herzen lesen und nur er kann solche Befehle an einen Gelähmten geben, damit er dann das auch alles kann. Die Heilung kam augenblicklich, sie kam vollkommen, unmissverständlich. Das kann nur Gott tun, er ist der Schöpfer. Das kann sonst niemand. Nur Gott kann einer unfähigen Kreatur, deinem lieben Nachbarn, deinem lieben Freund, deinem Ehepartner, der noch nicht glaubt, nur er kann diesem Menschen befehlen und ihm dann die Fähigkeit geben, dem Befehl auch Folge zu leisten im Glauben. Also jemand, der so Gewalt hat, und das war ja ein Thema, Autorität, der heilen kann, der reinigen kann, der von dämonischer Besessenheit befreien kann, der alle Arten von Krankheiten, alle Folgen von Sünde beseitigen kann, der alle Mächte der Bosheit, wie sie sich auch zeigen in unserem Leben, alle Folgen im Natürlichen, im Geistlichen, der über diese Dinge Macht hat, hat auch über den Bösen Macht. Und so zeigt sich Jesus hier. Er hat Macht über den Bösen und über alle Folgen, die die Sünde in diese Welt gebracht hat. Die körperlichen, wie dieser Gelähmte, aber was viel wichtiger war, die geistlichen. Das Verlorensein in Sünde. Wo ruft Gott dir im Wort zu, irgendwas zu beginnen oder aufzuhören? Vielleicht fragst du dich das und schreibst dir es auf. Wo ruft Gott dir im Wort irgendwas zu, was bei dir gerade dran ist? Wo du sagst, ich kann nicht, ich bin schwach, ich bin gelähmt, ich kann das nicht, ich versuche, es kommt nicht raus aus meiner Matratze. Das habe ich noch nie so gemacht, ich kann das nicht. Wenn Jesus dir das sagt, dann geh auf den Knien zu Jesus und sag, Herr, ich glaube, hilf meinem Kleinglauben. Der Herr wird dich segnen mit Kraft. Und sie gehen von Kraft zu Kraft. Jesus gibt dem Glaubenden Kraft. Er befiehlt, etwas zu tun, und er gibt auch die Kraft, es dann zu tun. Das war bei unserer Bekehrung nicht anders. Und so geht es unser ganzes Leben, bis wir droben vollkommen sind. Kommen wir zum letzten Punkt, das ist ja nur ein Halbsatz, 12b. So dass sie alle erstaunten, Gott priesen und sprachen, so etwas haben wir noch nie gesehen. Ja, alle waren erstaunt. Aber wisst ihr, erstaunt sein ist nicht überzeugt sein. Es war eine neugierige Volksmenge. Sie hatten was zum Gaffen. Sie erlebten Erstaunliches. Und so waren sie einfach erstaunt. Aber sie waren nicht überzeugt. Nicht gläubig. Wisst ihr, auch Wunder können den nicht überzeugen, der seine Meinung schon fest gebildet hat. Das muss ein Wunder sein, dass jemand auf die Predigt des Evangeliums reagiert. Das sehen wir leider hier bei allen religiösen Reaktionen, dass sie Gott priesen und so weiter. Und diesem Erstaunen, das haben wir noch nie gesehen. Lukas berichtet, dass sie mit Furcht erfüllt waren. Sie hatten Furcht, sie hatten Panik. Gott war in ihrer Mitte offenbar, in seiner Kraft. Das war ihnen zu viel. Panik. Oder Matthäus berichtet so, als aber die Volksmengen es sahen, fürchteten sie sich und verherrlichten Gott, der den Menschen solche Gewalt gegeben hat. Also denkst du, ja, liebe Leute, habt ihr es noch nicht gerafft? Hier ist nicht ein Mensch, der die Macht hat, einem Gelähmten zu sagen, steh auf und wandle. Gott war in ihrer Mitte, bewiesen durch Lesen im Herzen, durch Befehle erteilen an Unfähige, und es funktioniert. Und sie reden immer noch von den Menschen, die da Gewalt hätten. Und dabei geht es doch um Jesus, den Sohn Gottes. Also diese Lektion mit dem doppelten Beweis war für sie völlig für die Katz. Aber schauen wir zum Schluss auf den, der hier fröhlich davon geht. Dieser eine Gelähmte, ehemals Gelähmte, dürfen wir jetzt sagen, dieser Mann bekam Rettung und Heilung. Und das in dieser Reihenfolge, okay? Rettung von den Sünden und Heilung von seinen irdischen, zeitlichen, großen, ernsten Problemen. Aber die anderen waren ewig, deswegen erst Rettung, dann Heilung. Lukas 5,25 sagt, und er verherrlichte Gott. Der ist rumgesprungen, der ist nach Hause gerannt, der hat alle zusammengerufen. Die haben alle gesagt, sag mal, Vater Morgana, Gespenst, was ist hier los? Das ist doch der Typ welcher. Und der rennt hier rum und lobt Gott. Und ich sage euch eins, der war auch bereit, die Rechnung zu zahlen für das Dach, oder? Der war bereit, die Rechnung für das Dach zu zahlen. Und so sagt Gott auch dir, wenn du irgendwo geistliche Lähmung siehst oder an jemanden denkst, der geistlich noch so gelähmt ist, komm im Glauben an den wahren Retter Gott zu ihm, glaube an ihn. Und wenn du Rettung bekommst von deinen Sünden, ist schon alles okay für die Ewigkeit. Und das ist entscheidend. Und vielleicht schenkt auch Gott hier und da auch körperliche Heilung. Wer möchte, mag aufstehen, wir danken Gott für diesen Text noch und schließen damit die Predigt ab. Vater, ich danke dir, dass du auch heute noch geistlich Gelähmten Heilung bringst und Rettung und dass du das im Herrn Jesus deutlich gemacht hast, dass es zuerst um die Sünden geht. Danke, dass du ihn in die Welt gesandt hast, mit der Autorität, Sünden zu vergeben. Ja, du hast ihm auch das Gericht gegeben über jeden, der seine Sünde unvergeben mit sich trägt, bis er stirbt. Er wird vom großen weißen Thron alle seine Sünden minutiös aufgelistet sehen und wird auf 1000 Fragen keine Antwort haben und wird in das Feuer der ewigen Hölle geworfen werden. Aber wer an deinen Sohn glaubt, wo du gezeigt hast, dass du ein Heiland Gott bist, dass du nicht nur forderst Heiligung und Heiligkeit, sondern sie auch schenkst im Opfer Jesu, ja, dafür möchten wir dir danken. Danke, dass du ein Gott bist, der fordert und keinen Millimeter weggeht in seinem perfekten Wesen, von seiner Heiligkeit und seiner Liebe. Und danke, dass du in deiner Liebe auch das Opferlamm stellst, den Stellvertreter für jeden, der an dich glaubt. So möchten wir dich preisen, großer Gott. Du bist wirklich ein Heiland Gott. Danke, dass wir an Jesus glauben dürfen. Danke, dass wir in ihm Erlösung haben von unseren Sünden. Dass wir jetzt befreit sind, im Gewissen gereinigt, dürfen unseren Weg gehen. Und wir bitten dich, dass wir noch mehr und lebendiger werden zur Verherrlichung deines Namens, dass wir auch ihn lobpreisen. Und bewahre uns vor diesem schleichenden Borkenkäfer, der den Saft abzwackt im Verborgenen und den Baum lähmt und ihn eines Tages umhaut. Bewahre uns bitte vor der umstrickenden Sünde und vor jeder Bürde, die uns hindert, dir nachzufolgen. Segne dein Wort, Herr. Danke für das schöne Wetter und die Zeit der Gemeinschaft, die dieser Tag des Herrn jetzt noch bietet. Amen.